liebevoll, liebevoller Li Ning. So oder so ähnlich würde ich Li Ning nach dieser Episode beschreiben. Der 26-Jährige ist so vieles. Der ist Musiker, Art Director, Tänzer, Songwriter, Regisseur und Spokesperson der LGBTIQ und POC Community. Mit seinen Songs erzählt er Geschichten, und zwar seine Geschichten. Und er sagte mal über einen seiner Songs: I wrote the song about internalized shame I developed throughout my childhood based on racial stereotypes that were imposed upon me. Er ist laut einiger JournalistInnen die große Berliner Soul-Hoffnung. Ich habe Li Ning bei Salon Simonetti, der queeren Talkshow mit Riccardo Simonetti, kennengelernt und war so beeindruckt von seiner Aura und seinem Sein, dass ich Li Ning kurzerhand zu mir in den Podcast eingeladen habe. Das Ergebnis hört ihr jetzt in der neuen Folge Busenfreundin. Viel Spaß dabei.
Busenfreundin, der Podcast mit Riccardo Hofmann. Love is love.
Und jetzt ist Li Ning hier. Guten Morgen, hallo.
Guten Morgen.
Boah, deine Stimme klingt wie der beste Kaffee, den man morgens kriegt, wenn man ihn besonders braucht. Ist mir so aufgefallen.
Ich liebe Kaffee. Das ist das beste Kompliment auf der Welt.
Boah, ich habe, glaube ich, lange nicht mehr so eine Stimme, schöne Stimme gehört. Das ist der Wahnsinn.
Vielen Dank. Ich habe auch mit Kaffee, ich mache gerade eine Pause, aber für mich ist es auch morgens dieses Ritual. Ich mache das immer in einem Glas und versuche so verschiedene Schichten hinzubekommen. Also das ist so ein Radiant gibt von dunkelschwarz zu weiß. Hm.
Ich glaube sowieso, dass du viele Dinge sehr schön machst, einfach. Und ich glaube, du bist so ein Ästhet im Alltag, so ein Alltagsästhet. Weißt du, kennst du diese Menschen, die Dinge einfach immer schön machen, weißt du? Und ich back beispielsweise eine Torte und die sieht aus wie Müll. So, und du machst das so wirklich schön und dann sind da so, und dann will man die gar nicht essen, weil sie einfach schön gemacht ist.
Ja, bist du? Ich bin einfach extrem messy. Und versuche, meine Fehler zu verstecken.
Ach so. Du darfst mein Weltbild jetzt nicht zerstören, was ich von dir habe. Bist du denn sonst, würdest du sagen, du bist ein Ästhet?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Voll du liebst schöne Dinge.
Ich liebe schöne Dinge und ich finde auch so, also abgesehen davon, dass ich finde, dass es extrem bereichernd ist, den Tag mit schönen Dingen zu verbringen, wird uns auch so viel Schönes gegeben. Ich meine, jetzt, ich sitze gerade in der Küche, ich gucke raus und der Himmel sieht einfach jeden Tag anders aus und sieht jeden Tag irgendwie extrem schön aus. Und ich könnte Stunden damit verbringen, einfach nur Landschaft und Natur anzugucken und will das irgendwie auch capturen.
Das ist gelebte Achtsamkeit, du gerade erzählst. Das ist wirklich gelebte Achtsamkeit. Menschen, die schätzen, was sie gerade umgibt. Ich finde, das ist wahnsinnig wertvoll, wenn man das weiß, wenn man das fühlt, wenn man sagt, ich gucke raus und der Himmel sieht jeden Tag irgendwie anders aus und ich nehme das so für mich auf. Ich finde das total inspirierend, sowas.
Ja, oder Mut zum cheesy sein, I guess.
Ja, warum eigentlich auch nicht? Erstmal schön, dass wir sprechen. Vielleicht für all diejenigen, die dich nicht kennen. Wir haben uns bei Salon Simonetti kennengelernt, der Show von Riccardo Simonetti. Da habe ich dich das erste Mal gesehen und war auf Anhieb begeistert von dir, von deiner Art, von deiner Aura. Und ich habe, als ich das erste Mal einen Song von dir gehört habe, never ever gedacht, dass ich diesen Song oder diesen Menschen irgendwie in Deutschland lokalisieren müsste. Ich habe gedacht, cool, hat Ziel einen neuen Song rausgebracht, geil. Und dann habe ich gedacht, okay, Li Ning aus Deutschland, also beziehungsweise London und Deutschland, krass. Und dann habe ich ein Interview gelesen, wo dann drauf stand, Berlins neue Soul-Hoffnung. Und ich finde, das trifft's ganz doll, denn deine Stimme ist Soul pur. Wie oft wirst du auf deine Stimme angesprochen? Hand aufs Herz.
Oft.
Ja.
Ich finde, meistens ist es extrem übertrieben. Also diese ganzen Artikel im Moment, ich lese die und bin so, wow, irgendwie, es gibt so viele andere Leute, aber ich fühle mich voll geehrt, es passiert super oft und ich habe aber auch Lust, damit zu arbeiten. Also ich meine, deswegen mache ich ja den Job. Es ist ja auch so ein ganz bisschen eigenwillig.
Ja, und es ist auch total praktisch, wenn man eine wiedererkennbare Stimme hat als Sänger. Aber du bist ja nicht nur Sänger, sondern Musiker, Model, Tänzer, Art Director. Spokesperson für die LGBT-Community und POC-Community, Drehbuchautor, Fotograf, es geht noch weiter, Regisseur, was hatten wir noch? Und Mensch, einfach. Ja, das kann man sagen. Oh, atmen tust du auch?
Das Letzte, beim Letzten bin ich voll dabei. Ich habe das Gefühl, die Liste wird immer länger, ohne dass ich irgendwas dazu hinzufüge.
Ist das so? Ach, die Leute, die schreiben dir das zu?
Ist ein exponentielles Programm irgendwie. Also es ist ein Selbstrenner. I don't know. Ich glaube, am Ende mache ich halt diese Dinge, die viele Leute auch machen. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, ich interessiere mich für ästhetische Sachen. Ja. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, dann möchte ich die von allen Perspektiven versuchen zu erzählen, und dazu gehören eben die verschiedensten Medien, und ich muss aber dazu sagen, vieles davon kann ich selber gar nicht machen, also handwerklich bin ich gar nicht so sehr begabt, habe nur oft eine Idee und kenne die richtigen Leute, die es für mich umsetzen.
Aber das Witzige ist, was ich auch im Vorfeld gelesen habe zu dir, ist, dass du eigentlich nie so eine musikalische Karriere geplant hast. Also du kamst da irgendwie durch Zufall rein, und dann denke ich mir so, wie geht das? Also hast du aus Versehen mal unter der Dusche gesungen und die Nachbarin hat gesagt, komm, ich melde dich bei DSDS an, oder wie war das?
So ähnlich. Also so ähnlich. Fast okay, genauso. Gut. Es hätte genauso sein können. meine beste Freundin hat sich gewünscht zum Geburtstag, dass ich für sie was singe, und das hat sie aufgenommen.
Ja.
Und hat das einem Produzenten geschickt. Und mich dann ein paar Wochen später angerufen und meinte, wir treffen uns jetzt mit einem Produzenten. Ich finde, du sollst Musik machen. Und ich wurde gerade an der UdK abgelehnt, weil ich eigentlich visuelle Kommunikation studieren wollte. Und da hatte nichts zu tun und war so, okay, whatever, let's see.
Und dann, also.
The rest is history.
Krass eigentlich, ne? Und dann ist das Demo-Tape da gelandet und plötzlich hat man erkannt, okay, das ist mega. Und war da, ja, gab es ein Vorsprechen?
Noch nicht mega damals. Es war noch ziemlich schlecht. Aber ich habe ein halbes Jahr lang so einen Musiker kennengelernt, und bin ich mit dem immer ins Studio, und wir haben geschrieben und irgendwie rumexperimentiert. Und da kam irgendwann ein Produkt raus, was irgendwie ganz gut ist. Das war All Right, der Song, der auch auf meiner Debüt-EP ist. Und der wurde dann so aufgegriffen, und dann hat sich das so ein bisschen vergrößert.
Das ist schon krass, ne? Das ist dann so, wie geht man dann um, wenn man plötzlich von heute auf morgen Musik macht? Also, dass man sagt, hast du vorher denn hobbymäßig Musik gemacht?
Nee, also ja,
auch
schon.
Nicht.
Ich habe auch mal Gitarrenunterricht gehabt und so, und ich habe immer auch ein bisschen Musik gemacht. Aber es war jetzt nicht so mein Ding. Also es war jetzt nicht so, ich hatte auch nie so einen Traum. Ich war auch nie, und das finde ich manchmal ein bisschen erschreckend, ich weiß, dass du ja auch mit Bambi gut befreundet bist. Mhm. Und irgendwie, ich kenne so viele Leute, die so Fans sind von so Popgrößen. Mhm. Das hatte ich nie. Ich war noch nie Fan und hatte deswegen aber auch nie den Traum, irgendwie so eine Person zu sein oder irgendwie so ein Popsternchen zu werden oder so.
Ah, Bambi und ich sind, glaube ich, die Inkarnation von Fans, wie sie im Buche stehen, weil wir beide große Fans von Blümchen waren, im Grunde, und auch grundsätzlich so die ganzen 90er. Ich weiß gar nicht, ich muss mal mit Bambi sprechen, wie es ist mit Aaron Carter. Kennst du Aaron Carter?
Ja, na klar.
Und ich meine, du bist 24, bist du, ne?
26.
Da habe ich eine alte Quelle gefunden, ne? 26. Das heißt, wahrscheinlich, ja, wird er dir wahrscheinlich irgendwie ein Begriff gewesen sein, aber in der Zeit, in der er quasi so dann seine Hochzeit hatte, da war ich ähnlich alt wie er, schon ein bisschen länger her, da war das für mich eine Identifikationsfigur. Also es war jemand, der mir so eine Orientierung gegeben hat in einer Zeit, in der ich selber nicht wusste, wer ich bin. Und das ist schon krass dann, wenn man irgendwie so eine Identitätsfindungsphase mit jemandem durchlebt, der jetzt nicht mehr lebt. So, das ist total weird. Darum ist das auch irgendwie, hat mich das irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Und ich dachte mir so, okay, jetzt denken alle, du bist weird, weil du um jemanden traust, den du nie kennengelernt hast. Aber es ist, naja, auf eine andere Art irgendwie so eine Verbindung.
Nee, ich finde das voll wichtig. Also ich finde, vor allen Dingen damals war es ja auch noch viel mehr dieses, eine Person, die man verfolgen konnte. Also es wurden so Träume in dir geweckt, du wolltest irgendwo hinkommen und so. Es war so was utopisch. Und heutzutage sind halt die neuen Stars sind so ein bisschen so Girl Next Door, Boy Next Door.
Voll.
Super relatable, könnten neben, also wie du vorhin meintest, Nachbarin in der Wohnung daneben, die dich beim Kochen irgendwie singen hört.
Voll.
Und das ist, manchmal fehlt es, glaube ich.
Ja, sehe ich auch. Das ist durch TikTok, Social Media grundsätzlich ist das natürlich so, ist diese Nähe da. Und es ist auch, glaube ich, also das war, wir hatten ja damals wirklich nichts. Das hört sich ganz furchtbar an. Das hört sich an, als wäre ich ein Boomer. Aber wir hatten wirklich super wenig. Und dann waren da zwei, drei Leute, die man für das gefeiert hat, was sie gemacht haben. Und heute gibt's ja schier unendlich viele Leute. Aber hattest du, also ich meine, du hast eben gesagt, du warst nie Fan von irgendwem, aber gab es jemanden, an dem du dich orientiert hast damals?
Ich glaube, erst später. Also ich habe wenig Recherche betrieben über die Leute, die ich so gehört habe, weil ich bin mit 25 Leuten aufgewachsen. Wir haben super viel unterschiedliche Musik gehört, immer auch aus den verschiedensten Regionen und Teilen der Welt. Das heißt, es gab einfach super viele Einflüsse, die ich auch überhaupt gar nicht einordnen konnte. Und ich habe die dann meistens eher mit den Leuten verbunden, die mir die Musik gezeigt haben, als jetzt mit den InterpretInnen selber. Und es kam erst ein bisschen später, dass ich weiß, dass zum Beispiel Anoni, damals Anthony and the Johnsons, mich extrem begeistert hat, weil es auch einfach dann so das erste Mal einen Berührungspunkt zu anderen Ideen von Gender, Geschlecht und begleitet von so einer sehr schmerzhaften Stimme und schmerzhaften Texten und Melodien und so diese Kühnheit, diese Offenheit, so über solche Themen, die sonst auch so tabuisiert sind, zu sprechen und zu singen, das hat mich total begeistert. Also Noni bestimmt, Patrick Watson ist ein Künstler aus Kanada, der mich immer schon begleitet hat, einfach musikalisch, auch super experimentell und auf jeden Fall Woodkid. Als Woodkid rauskam,
krass, ja,
war das für mich so eine Person mit einer tiefen Stimme, die jetzt nicht so eine krasse Range hat, aber einen Ausdruck und eine Bildsprache und ein schwuler Mann, der aber so eine Stärke in sich aufbaut und auch so eine Präsenz irgendwie zeigt, hat mich super, super bewegt. Vor allen Dingen damals, glaube ich, wegbereitend waren das, ich brauchte irgendwie Menschen mit sehr tiefen Stimmen, mit denen ich mich identifizieren konnte, weil ich selber auch so eine tiefe Stimme hatte. Und jetzt aktuell sind die meisten Personen, von denen ich wirklich Fan bin, Frauen, queere Personen, non-binary Personen, weil ich die Geschichten viel spannender finde, da viel mehr so Experimentelles passiert und so. Und ich jetzt inzwischen auch meine eigene Stimme gefunden habe. Das heißt, ich kann mir jetzt auch andere Sachen angucken. Und
ist das so, dass man dass man seine eigene Stimme als Musikerin finden kann? Also, dass du irgendwie merkst, am Anfang einer Karriere oder einer Laufbahn, ist es das eigentlich noch nicht, was man fühlt?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube vor allen Dingen, also ich bin ja ohne, ich habe nie Vocal Training oder so gemacht. Also ich hatte keine Gesangsstunden.
Krass, einfach.
Ich glaube, wenn du
mega. Das klingt nicht so.
Manchmal hört man das auch. Aber genau, und ich glaube, wenn du viel Gesangsunterricht nimmst, dann lernst du halt, wie du deine Stimme gesund und richtig benutzt. Und das klingt häufig sehr ähnlich. Und gerade Leute, die das so lernen, müssen erstmal für sich herausfinden, wie wollen sie selber Musik interpretieren. Und ich glaube, gerade auch so, wenn es so um zum Beispiel so R&B oder jetzt auch aktuell Pop, es gibt super viel Runs und voll viele KünstlerInnen oder junge Talente versuchen halt, die zu kopieren, ob das jetzt irgendwie damals Mariah Carey und Whitney Houston waren oder jetzt Ariana Grande. Und dann fängst du an, so in die gleichen Muster einzusteigen. Du brauchst ja deine eigene Vision und deine eigene, wie interpretierst du eigentlich diese Gefühle oder die Geschichten?
Runs heißt so Stile.
Genau, das sind so, oder Runs spezifisch sind, wenn so auf verschiedenen, ich weiß gar nicht, wie man das richtig benennt, auf verschiedenen Noten, also relativ schnell verschiedene Noten hintereinander abgesungen werden, in einem Teil meistens.
Okay. Ich erinnere mich gerade an ein Lied, was gerade bei TikTok aktuell sehr häufig nachgesungen wird, und zwar ist das von Gnarls Barkley, Crazy. I remember when. Und das singen gerade so viele Leute, und da dachte ich mir so, boah, das ist schon krass, was, also das, wenn man das hinkriegt, diese Sequenz zu singen, dann Glückwunsch, dann kann man singen.
Genau,
ich kann's
voll.
Nicht.
Und deswegen, es gibt halt wahnsinnig viele extrem gute SängerInnen.
Ja.
Und ich sage sowieso immer, alle Personen können singen, also oder alle können Sound produzieren durch ihre Organe.
Ja, das schon eher. Und, also genau. Ja, ich sag mal so, meine Freundin, die schafft es, dass die Zimmerpflanzen sterben, wenn die anfängt zu singen. Also das ist wirklich, sagst du, nee, komm, lass es gut sein. Ja, aber es ist ein Handwerk, natürlich, klar.
Es ist ein Handwerk und
ja.
Und ich glaube dann, das Interessante ist, und das liebe ich auch an der Musik, ist, dass es einfach Personen gibt, die jetzt nicht unbedingt die größte Ability haben zu singen oder das
ja.
beste Handwerk haben, aber halt richtig toll Geschichten erzählen. Und das wollen wir doch. Und das ist
ja,
genau
voll.
Das, wo wir uns irgendwie mit identifizieren können.
Und das ist mega das gute Stichwort, dass du das sagst, Storytelling. Das machst du ja in deinen Songs und du hast es eben schon mal angerissen. Du bist in einem Wohnhausprojekt mit 25 weiteren Menschen aufgewachsen in Berlin.
Ja.
Oder wo?
Ja, genau.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie kam es dazu? Was ist das? Ich kenne es nicht.
Das gab es relativ häufig, also ich glaube, es gab es so in den 60er, 70ern auf jeden Fall auch schon mal mehr.
So die Kommune?
So Kommunen, genau.
Ah, okay. Hm?
Und in den 90ern nach der Wende war Prenzlauer Berg zum Beispiel, was damals oder ehemalig Ost-Berlin war noch total zerstört, weil es in den Jahren davor kein Budget, kein Geld gab, um das nach dem Krieg aufzubauen. Und der Senat hatte damals so Selbsthilfeprogramme unterstützt und es konnten quasi so verschiedenste Projekte Wohngrundstück aufkaufen und da ihre Visionen ausleben. Das klingt irgendwie weird, aber ja. Und eine Gruppe von ArchitekturstudentInnen, die mit meiner Mutter befreundet waren, haben das gemacht und haben dieses Haus halt quasi 2 Jahre lang, waren die auf einer Baustelle und haben das einfach komplett umgebaut, aufgebaut. Meine Mutter war dabei und da bin ich dann reingeboren worden. Und es ist halt der Versuch gewesen, mit so vielen Personen auch Räume zu teilen. Also eine Person hat jeden Abend für alle gekocht. Es gab Gemeinschaftsräume. Irgendwann gab es irgendwie auch eine Sauna. Es gab eine Bibliothek, Terrassen. In jeder Etage, wurde auch so ein bisschen auf Etagen aufgeteilt, gab es Wohnzimmer, die geteilt wurden, Baderäume.
Hatte trotzdem jeder so sein eigenes Zimmer? Also konnte jeder sich zurückziehen?
Ja,
und Ruhe.
Genau,
haben.
Also es war auch privat, also wenn du privat sein wolltest, konntest du auch privat sein, aber natürlich ist die Idee schon, dass du Teil bist dieser
okay.
Gemeinschaft und dass es auch Arbeit ist und dass du auch, wenn du, selbst wenn du einen Job hast, du dann nach Hause kommst und auch dort weiter Energie reinsteckst. So.
Energie und auch finanzielle Mittel, also habt ihr auch klassisch Miete bezahlt in einen großen Topf und das wurde dann umgelegt aufs ganze Haus?
Genau, das wurde umgelegt.
Cool.
Es gab verschiedene Konten für verschiedenste Maßnahmen, ob das jetzt Sanierungsmaßnahmen sind oder wurden früh schon mit regionalen Lebensmitteln beliefert und es gab einen kleinen Laden, an dem man sich dann auch bedienen konnte und so. Genau, also es war sehr, sehr gut strukturiert auch.
Cool, das ist eigentlich mega schön, wenn ich da so drüber nachdenke. Was gibt einem das? Also was würdest du sagen, hast du daraus gezogen für dein Leben? Weil mit 25 Menschen aufzuwachsen bedeutet auch viel Kompromisse zu machen,
ja.
sich quasi auch unterzuordnen und auch aufeinander zuzugehen, zu reden, Möglichkeiten des also Konflikte besser zu lösen, könnte ich mir vorstellen, oder?
Oh, und es gab viele Konflikte.
Das glaube ich.
Viele Konflikte. Ja, ich habe super viel gelernt. Ich habe sehr viel über einfach Gruppendynamiken gelernt, über Kommunikation. Und ich glaube, Kommunikation ist auch etwas, was mich extrem interessiert. Ich habe Kulturwissenschaft studiert und finde auch, dass jetzt in dem Beruf, den ich jetzt mache, ist Kommunikation einfach ein wahnsinnig großer Teil davon. Oder auch wenn ich merke, ich bin auf der Bühne und ich bin hab einen Raum voll mit Menschen, die da sind, um diesen Auftritt zu hören und zu sehen, dass es möglich ist, da so Energien zu kreieren und zu schaffen und auch Kommunikation unter den Fans oder unter den Leuten, die da sind. Also ich habe super, super viel mitgenommen und ich glaube auch generell, ich habe gestern einen Artikel in der Siegessäule von Björk gelesen, die auch sagt, dass sie in Island da ganz, ganz viel Wert darauf legt, in der Kommune irgendwie auch zurückzugeben und für die Leute, mit denen sie Räume teilt, auch wenn man in Privathäusern lebt oder so, dass man sagt, okay, wir bauen irgendwie ein nachbarschaftliches Kollektiv auf oder wir tauschen uns aus, um einfach, also ich glaube, wir können halt so viel machen und wir können uns so viel geben und so viel auch das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Und ich glaube auch, was sehr, sehr schön war, du lebst natürlich zwangsläufig auch mit Leuten zusammen, die du sonst, die jetzt nicht deine Freunde sein werden oder sein würden, die du sonst vielleicht nicht treffen würdest. Und so Schönheit zu finden in Personen und in allen Personen, von denen du das vielleicht auch nicht vorher angenommen hättest, Momente zu finden, Gestiken, Mimiken, Gefühle, die du so schön findest und die die Person auch einfach so ausmacht. Ich glaube, das nehme ich ganz, ganz viel mit. Und ich mache das auch aktiv, dass ich versuche, mit den Leuten, die in meinem Leben sind, immer auch sowas zu finden. Oder selbst in der Bahn gucke ich mir fremde Personen an und bin so, okay, ich suche was in dir, was ich gerade in dem Moment sehr, sehr schön finde.
Oh, das finde ich richtig schön. Das finde ich richtig. Ich finde, wenn mich jemand fragen würde, wie willst du so ein Stück weit die Welt verbessern mit einer ganz kleinen Kleinigkeit, dann würde ich sagen, schenk Menschen ein Lächeln oder guck zu, dass du vielleicht Menschen irgendwie ein Kompliment machst, einfach den du random auf der Straße triffst. Ich finde, es gibt so viel für so wenig Einsatz. Und das finde ich mega schön, dass du was Schönes findest in deinem täglichen Umfeld oder was du hast. Das finde ich richtig gut. Ja, ich finde, das macht einen auch als Person irgendwie schöner. Ich glaube, daraus entsteht auch was Schönes in dir selbst, wenn du
es macht
so nach außen.
Glücklich.
Ja, total. Weil
total,
du andere.
Gerade in Berlin.
Ja. Voll. Einfach so mal einen Bus, mal einen Busfahrer anlächeln, dem mal sagen, dass er gut gefahren ist. Ne, und dann ist die Welt schon ein kleines bisschen besser.
Und
aber ich finde, das ist
Beispiel,
schön.
Zum Beispiel wurde mir einen Kuchen geschenkt, weil ich eine Person angelächelt habe.
What?
Also es passieren auch schöne Dinge.
Okay, ja. Also ist das bei deinen Konzerten auch so? Du bist jetzt auf Tour mit deinem Album bald.
Ja.
Nächstes Jahr im Mai bist du in Köln, das war und Berlin. Hast du das bei den Live-Auftritten auch, dass du so viel zurückbekommst von den Leuten? Also bei meinen Live-Auftritten ist das so, da ziehst du wochenlang Energie raus. Geht's dir da auch so?
Oh, so sehr. Und ich vermisse es so sehr. Und ich finde, ich weiß auch, weil ich mit Leuten geredet habe, die jetzt zum Beispiel auf meinem letzten Berlin-Konzert waren, die auch so viel daraus gezogen haben, nicht nur von der Performance oder von dem Konzert selber, sondern auch gerade von dem Raum und von den Leuten, die da waren.
Ja.
Weil die Leute auch mit diesem Gefühl, ich glaube, man kann wirklich so Räume auch einfach so definieren. Und ich tue das auch. Und ich bin so, ich lade euch ein in meinen Raum. Und die Leute wissen das. Und die bringen so eine Energie mit. Und die bringen so eine Wärme mit. Und so eine Aufmerksamkeit. Und ich finde es so wunderschön. Auch im Süden von Deutschland waren wir im Sommer. Und da waren ganz, ganz viele Personen, die bestimmt über 60 waren.
Wow.
Und ich mache ja auch teilweise queere und auch relativ sexy
Hammer.
Musik manchmal.
Ja, kann man
und
so sagen.
Und die haben das so aufgenommen und getanzt und irgendwie, also es war so schön, so schön.
Ich glaube, so ein safer Space, so ein Raum, der irgendwie sicher ist und schön ist und voller Liebe ist, der wird auch von der Person, die vorne auf der Bühne steht, getragen irgendwie. Also das entsteht um dich rum. So, und wenn dir Werte wichtig sind, dann entsteht das irgendwie so automatisch um dich rum. Das finde ich mega schön. Und da sind wir auch beim Thema. Queerness ist ein Thema bei dir. Darf ich dich fragen, als was du dich selbst definierst?
Ja, gerne. Queer.
Queer.
Queer. Auch schon immer. Weil ich auch noch nie irgendwie in so eine Kategorie gesteckt werden wollte. Mhm. Ich wurde gestern, habe ich so ein Interviewfragen beantwortet und es ging auch um irgendwas Queeres, bla bla bla, und du bist ja ein queerer Sänger und warum ist das wichtig für dich oder bla. Und ich war irgendwann so, ich bin einfach Sänger, jetzt hört mal auf. Ich hätte OnlyFans, wenn ich wissen wollte, mit wem ich ins Bett steige.
What? Aber das ist das Geile, weil, also ich glaube, dass das immer noch nach wie vor ein Attribut ist, was viele Menschen sehr interessiert. Du bist ja ein queerer Sänger. Nein, ich bin Sänger. So. Ja. Aber das ist dann das, was dann irgendwie eine Meldung wert ist. Queerer Sänger geht auf Tour oder sowas in der Richtung. Und die Frage ist, stört dich das? Also sagst du, nee, das ist eine Seite an mir, ich habe noch ganz viele andere. Oder ist es dir wichtig, das zu thematisieren und dann darauf auch einzugehen?
Doch, es stört mich schon. Also es stört mich, dass es von außen kommt. So, ich bin queerer Sänger, for sure. Und das ist für mich persönlich wichtig, das auch weiter nach außen zu tragen, weil ich auch einfach sehe, wo wir gesellschaftlich aufgestellt sind und dass da noch super viel zu machen ist. Und das ist aber meine persönliche eigene Agenda. Das ist nicht das, was andere Leute unbedingt interessieren müssen. Und auch viele von den Songs sind überhaupt gar nicht oder basieren überhaupt gar nicht auf einer queeren Romanze oder einer, vielleicht schon, aber vieles davon ist auch, sehr, sehr vieles davon ist die Liebe zu meinen engen FreundInnen, was meiner Meinung nach auch eine queere Romanze ist, weil die wenigsten nicht queeren Personen haben solche liebevollen, engen, platonischen Beziehungen.
Oh, das ist spannend.
Meiner Meinung nach. Weil sie das auch vielleicht nie brauchten oder nie vorgelebt bekommen haben. Und das finde ich so schön, weil dann da immer wieder die ganzen Grenzen verschwommen werden. Und deswegen auch queer, weil you never know. Also so die Personen, die ich liebe, bei denen kann es auch mal physisch werden, weil wir uns so nah sind und weil wir uns so sehr lieben, dass es manchmal ganz einfach ist, noch einen kleinen Schritt weiter zu gehen und dann am nächsten Tag zu sagen, oh ja, muss jetzt nicht nochmal passieren.
Okay. Das ist also okay. Das heißt, die Liebe steht im Vordergrund und wenn es passiert, dann passiert's. Also es ist so, okay. Das finde ich gut. Ich finde grundsätzlich merke ich so, dass du so gar keine so Scheuklappen anhast, sondern so richtig so frei, so ein 360-Grad-Blick hat, was echt gut ist. Was mir beispielsweise fehlt, ich würde immer sagen, stopp! Nein! Hier ist, du bist doch nicht meine feste Freundin. So, ich bin immer noch in so Strukturen, die es schon seit 100.000 Jahren gibt. Und ich habe mich in der letzten Zeit auch im Zuge hier dieses Podcasts sehr mit dem Thema Polyamorie auseinandergesetzt und finde das ein wahnsinnig spannendes Konzept. Aber ich glaube, das dauert noch ewig, bis ich an den Punkt komme, dass ich loslasse. Ich glaube, das ist das Wichtige, loszulassen.
Schwierig oder ich glaube, viele Leute sind ein bisschen davon überfordert, dass es so viele Begrifflichkeiten gibt,
ja,
und so viele Konzepte. Und die sind wichtig, um zu sehen, was überhaupt möglich ist und so. Da bin ich total dabei. Aber ich merke das selber in der Beziehung, in der ich gerade bin. Wir kommunizieren sehr viel und wir reden permanent darüber, was gerade unsere Bedürfnisse sind und so. Aber wir geben dem nie oder wir haben dem nie einen Begriff gegeben oder wir haben dem nie irgendwie einen Gewand geschenkt, weil wir beide wussten, wir sind jetzt gerade zwei Personen, die so nie wieder zusammenkommen werden, und wir müssen herausfinden, was für uns funktioniert und das halt immer wieder und über die Zeit hinweg und dann nur so können wir irgendwie, genau, fühlen wir uns immer gut und es ist jetzt über 2 Jahre und es fühlt sich immer gut an.
Also ihr habt dem Ganzen keinen Namen gegeben, kein Label gegeben?
Nope.
Das ist gut, das ist krass.
Ich habe auch gerade Beziehung gesagt, aber wir haben...
In der menschlichen Beziehung zueinander oder so.
Beziehung bis jetzt benutzt.
Ja, aber ich finde das ganz cool. Also ich treffe wenige Menschen, die sagen, es gibt Leute, viele Leute, die sagen, Label sind nicht wichtig und ich muss mich ja eigentlich gar nicht labeln, aber jemand, der es praktisch umsetzt, den habe ich selten getroffen. Das finde ich super spannend. Würdest du denn sagen, dass das ein Vorteil für dich hat oder für die Beziehung oder ist das auch mit großen Herausforderungen verbunden?
Also ich glaube, für mich war das immer schon auch die einzige Option und ich hatte vorher Beziehungen, die monogam waren, weil das gefordert wurde oder weil das gefragt war von der anderen Person und ich habe das gemacht, weil ich die Person sehr gerne mochte. Und aber schnell gemerkt, dass es für mich eigentlich nicht funktioniert. Und zwar nicht nur auf einem sexuellen Level von, ich möchte auch mit anderen Personen Sex haben, was auch wahr ist, weil auch alle anderen Personen anders sind und ich anders Sex habe mit verschiedensten Personen. Aber es geht vor allen Dingen auch um Beziehungen und es wurde oft nicht verstanden, was für ein inniges und sehr liebevolles, vertrautes Verhältnis ich zu sehr vielen FreundInnen habe. Mhm. Und dass das für mich sehr, sehr echte, wahrhaftige Beziehungen sind, die ich pflege und führe und in die ich auch sehr viel Zeit und Energie und mich selbst reinstecke. Und das ist da immer so ein bisschen in die Wege gekommen. Und ich muss auch sagen, für meine eigene Arbeit, als ob ich jetzt als Tänzer arbeite oder als Sänger, ich bin ein sehr sexueller Mensch. Ich habe eine sehr stark sexuelle Energie. Mhm. Und es war lange schwierig für mich, weil ich wurde sehr früh sexualisiert und schwarze Männer werden sehr gerne sexualisiert. Und ich habe das oft, für mich war es eher sehr schwer und ich habe es versucht abzulehnen und erst über die letzten Jahre so für mich auch angenommen und gemerkt, dass diese Energie einfach da ist und nicht immer bedeutet, dass es eine Einladung ist oder dass das jetzt gerade sich wirklich auf die Person gegenüber bezieht, mhm. sondern dass das einfach meine Energie ist, die da ist. Und aber wenn ich arbeite, dann liebe ich es, mit dieser Energie zu spielen, weil umso stärker die ist, umso besser ist ehrlich gesagt auch meine Arbeit. Und genau, sorry,
bitte. Nee, ich überlege gerade nur, man kriegt ja von der Gesellschaft so Werte mit, die, wie du es eben selber gesagt hast, monogam sind, sich mit einer Person zu umgeben, die einem näher steht. Und diesen Drang, den du gerade beschreibst, den muss man ja dann irgendwie unterdrücken auch eine Zeit lang, oder? Hast du das? Ja. Musstest du das tun? Was hat das mit dir gemacht dann auf Dauer?
Genau, habe ich gemacht und ich habe gemerkt, dass mir das nicht gut tut und dass es mir vor allen Dingen nicht gut tut in Bezug auch zu der Person, mit der ich eine Beziehung geführt habe, weil ich natürlich dann die Person auch weniger interessant fand. Und ich merke das, wenn ich Sachen zulassen kann, zum Beispiel jetzt, letztes Jahr hatte ich ein Tanzprojekt und ich hatte so einen kleinen Moment mit einem Tänzer nach dem Projekt. Ich mache nichts während der Arbeit. Und
professionell.
Das war super schön. Ich habe mich verknallt und ich konnte das zulassen und ich habe das erste Mal aber auch bewusst gewusst, ich habe mich jetzt gerade nur verknallt und da ist eine Person, die ich wirklich liebe und jeden Tag weiß ich total ehrlich, dass ich diese Person so sehr liebe und dieses Verknalltsein bestätigt eigentlich meine Liebe für die Person noch viel mehr und dadurch ist dieses Verknalltsein irgendwann abgeebbt. Und es hat nichts geändert. Ich weiß aber, wenn ich in einer festen Beziehung gewesen wäre und mich verknallt hätte, was ja auch passieren hätte können, dann hätte ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, oh nee, ich glaube, das ist nicht die richtige Person. Jetzt habe ich natürlich Gefühle für die andere Person. Jetzt muss ich muss Schluss machen und bla. Und
das ist so krass. Ich habe mit meiner Freundin auch dazu gesprochen. Was passiert, wenn? So, und erstmal hast du auch eben gesagt, dass du mit deinem Menschen sehr viel kommunizierst, was ich super wichtig finde. Also für alle, die das gerade hören, kommuniziert so viel es geht, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu vielem. Und dann haben wir das mal so durchgespielt, weil das ja in Beziehungen passiert. Du verknallst dich, du guckst andere Menschen an und denkst dir, wow, wie interessant ist diese Person. Und wir haben uns gesagt, dass wenn das passieren sollte, dass wir das ansprechen. Weil ich habe immer nur in Beziehungen, ich war immer nur in Beziehungen, wo das irgendwie verheimlicht wurde oder ich wurde mal betrogen von meiner Ex-Freundin, weil sie irgendjemand anders toller fand. Und dieses Mal haben wir uns gesagt, unser Schlüssel zum Glück, so blöd das jetzt klingt, ist einfach offen miteinander umzugehen und zu sagen, ey, ich fühle was für jemand anderen noch. Aber wir wissen auch, und das hast du mega auf den Punkt gebracht gerade, dass dieser Mensch, also in dem Fall meine Freundin, der Mensch ist, der da irgendwie lange bleibt, so an meiner Seite oder langfristig bleibt. Und das ist, ich finde, das ist so schön, wenn man das weiß und das so kennenlernt.
Und ich glaube, da ist halt auch immer so die Frage, wie definierst du Liebe? Und und dass Liebe eben nicht so was Zufälliges ist, was auf dich zukommt, sondern dass es eben dieses Ding ist, in das du rein investierst, ich habe mir dann auch so die Fragen gestellt, wem möchte ich denn eigentlich erzählen, wie mein Tag war? Wen möchte ich fragen nach Rat, wenn ich mir unsicher bin? Wen und so? Das ist die Person, die ich liebe.
Ja.
Und Und die andere Person, mit der habe ich jetzt gerade eine schöne Zeit und es ist voll toll und wir können uns bestimmt auch öffnen und wir haben ganz andere Gespräche und so. Das ist super spannend, aber es ist nicht dieses Core-Gefühl, das ist nicht dieses Zuhause-Gefühl.
Ja, voll.
Und auch sexuell, ich glaube, es ist halt einfach extrem wichtig. Sex ist so tabuisiert. Sex ist so das größte Thema und es ist aber so tabuisiert. Und selbst Paare reden eigentlich so wenig darüber, was sie eigentlich interessiert, weil sie auch Angst manchmal vielleicht davor haben, dass manche Sachen irgendwie eklig sind oder weird oder was auch immer. Und deswegen wird voll vieles nicht ausgetauscht. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig zu wissen, okay, vielleicht ist mein Partner, meine Partnerin oder meine Partnerperson nicht so sexuell oder interessiert sich nicht so dafür, hat vielleicht auf das und das nicht so viel Lust oder ist sehr, sehr sexuell und es hat sehr viel Interesse an verschiedenen Sachen. Und es ist ja einfach so individuell auf jede Person abgestimmt.
Voll.
Und sich damit auseinanderzusetzen und dann zu sagen, okay, zum Beispiel, ich brauche sehr viel Sex und ich habe ein sehr starkes Interesse daran, mich mit verschiedensten Körpern auseinanderzusetzen, weil ich das spannend finde. Und eine Person kann niemals alle Körper sein, die mich interessieren und die mich sexuell anmachen. Und wenn ich dann mit jemand anderem Sex habe, dann musst du dich überhaupt gar nicht schlecht fühlen, weil es hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun, sondern einfach nur mit einem Moment und mit einem Desire in dem Moment. So.
Ja, ich glaube nur, dass man auch in dieses Gefühl oder dieses Mindset, glaube ich, erst entwickeln muss, weil ich kann mir vorstellen, dass viele einfach sagen, das klingt in der Theorie mega geil, aber ich schaffe das nicht, das fühlt sich für mich wie eine Sünde an, also Sünde. Also das fühlt sich an, als würde ich hier jemanden betrügen. Und ich glaube, wenn man sich viel damit auseinandersetzt, auch offener für Themen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass man auch eine ganz andere Einstellung dazu entwickelt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, Irina Schlauch und ich bringen zusammen ein bisschen Farbe in die Flinterwelt. Mit dem Love is Life Pride Special kommen wir am 29. Juni nach München in den Schlachthof, am 19. Juli ins Karlswerk nach Köln und am 1. August ins Übel und Gefährlich nach Hamburg. Eins meiner persönlichen Highlights wird die Live-Weltpremiere meines ersten Songs sein. Es wird weitere Highlights geben, es wird lustig, deep und selbstverständlich seid ihr mittendrin. Love is Life Pride Special 2024. Tickets gibt's auf eventim.de oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ich glaube, wenn man, also ich habe in der letzten Zeit auch mit vielen Menschen geredet, die eine polyamoröse, einen polyamoren Lebensentwurf pflegen und das ist mega inspirierend. Also hört euch auf jeden Fall gerne mal Podcasts dazu an, von queeren Menschen oder nicht queeren Menschen, die das genau machen, das öffnet euren Horizont, erweitert euren Horizont, definitiv. Mir ist eine Sache eingefallen, die ich mit dir besprechen wollte, weil ich das so cool fand. Ich habe eine Kollegin, eine Autorin, die ist Teil der POC-Community und die sagt, ich bin schwarz, ich habe aber gar keinen Bock mehr darüber zu reden. Wenn ich eingeladen werde zu Talkshows, könnt ihr mich gerne einladen und mich über mein Buch fragen, aber ich beantworte keine Themen über Rassismus und Schwarzsein. Das finde ich einen krassen Angang, aber auch absolut verständlich für sie. Wie siehst du das? Also du wirst wahrscheinlich du wirst wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass du Teil der POC-Community bist, auch eingeladen, um darüber zu sprechen, Rassismuserfahrungen etc. Wie begegnest du diesen Einladungen?
Ja, ich hatte dieses Jahr ein Interview, wo ich auch also es war so ein Doku-Format und ich wurde auch diese Frage gestellt, mir wurde diese Frage gestellt, wie ich Rassismus erfahren habe, etc. Mhm. Da kann ich ganz klar das immer abweisen. Mhm. Möchte ich nicht erzählen, möchte ich niemanden retraumatisieren, ich möchte kein Spektakel sein, niemand muss sich einen darauf
unterholen,
ja. Was ich so für ganz schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe, weil das passiert und es ist eklig.
Echt?
Ja, safe, 100%. Boah. Das ist immer so, oh nein, ihr Arm, oh nein, ihr macht diese Erfahrung bei uns im Land, oh geil. Mhm. Ja.
man fühlt sich dann auch irgendwie so wahrscheinlich, also
ekelhaft,
klein,
vorgeführt.
Ja, vorgeführt.
Voll. Ja. Ja, weil also es ist ja auch so, was bringt euch jetzt, dass ich das wieder erzähle? Ihr wisst es alle. Und ich glaube, das hat auch so dieses Video von George Floyd damals gezeigt. Es war für alle eine Tatsache, dass diese Dinge passieren. Und nur weil es diesmal Videoevidenz gab, gab es einen riesen Aufschrei. Und damals habe ich schon gemerkt, so alle schwarzen FreundInnen von mir und People of Color waren so, wir wollen dieses Video nicht sehen. Wir müssen das nicht reposten. Wir glauben das auch so, dass ein schwarzer Mann ermordet wurde. So, also wir brauchen dafür kein Videomaterial. Und so geht's mir auch ein bisschen. Also ich kann deine Bekannte auch total verstehen. Ich habe jetzt letztens gerade erst so ein Format gemacht, was sehr unangenehm war, wo ich eingeladen wurde, über kulturelle Aneignung zu reden. Und ich da irgendwie Ja gesagt hatte, weil ich das auch spannend fand und ich eigentlich auch das Thema interessant finde. Und im Nachhinein aber so ein bisschen gemerkt habe, es ist super vieles schiefgelaufen, auch in der Produktion und so. Und eigentlich hätte ich das gerne nicht gemacht. Ich finde, das Thema ist wichtig und ich möchte auch immer wieder, glaube ich, darüber reden. Oder ich möchte manchmal daran erinnern. Ich merke das gerade auf sozialen Medien, so auf Instagram oder so. Ich habe eine super schöne Community auf Instagram.
Das glaube ich.
Und manchmal vergesse ich aber, dass die natürlich vor allen Dingen wegen meiner Musik auch da sind. Und ich möchte manchmal auch daran erinnern, hey, ich bin auch eine sensible Person und ich habe auch ein politisches Interesse. Und manchmal ist es wichtig für mich auch zu sagen, hey, das sind die Facts. Viele von euch sind nicht schwarz, viele von euch sind nicht queer. So sieht's aber aus und ich weiß, dass das nicht immer in eurer Bubble passiert, aber deswegen kann ich euch jetzt ein bisschen was davon zeigen und vielleicht regt es euch an, was zu machen.
Ich kann das nachvollziehen, dass sie nicht darauf reduziert werden will, auf diese Rolle.
Ich glaube vor allen Dingen, oder das größte Ding ist, dass es einfach Personen gibt, die aktivistisch arbeiten. Es gibt Personen, die politisch arbeiten.
Ja.
Und die leisten ja schon die Arbeit, um quasi aufzuklären und das Thema in Umlauf zu bringen und so. Und ich bin schon der Meinung, dass Personen des öffentlichen Lebens da eine Aufgabe haben, auf solche Sachen hinzuweisen. Aber das sind nicht schwarze Personen des öffentlichen Lebens oder queere Personen des öffentlichen Lebens, sondern Personen des öffentlichen Lebens, period. Und gerade wenn es um Ungleichheiten geht, dann geht es auch darum zu sagen, ey, ich bin eine Person, die gerade super viel Power hat oder in der Position ist, wo ich weiß, ich kann gerade voll viele Sachen umsetzen. Dann frage ich vielleicht nach, warum bin ich hier die einzige Person oder warum ist hier keine andere queere Person warum ist bla bla bla. Also ich finde, das gehört halt in alle Spektren rein und zu jeder Person und nicht nur zu den Personen, die eigentlich betroffen sind, weil wir sind müde. It's tiring.
Und das, ich habe letztens mit Phoenix gesprochen, die kennst du, glaube ich, auch. Und ich hatte ein Interview mit ihr oder einen Podcast und habe mit ihr gesprochen und nach Minute 40 kamen wir auf das Thema Transidentität und sie so, du hast 40 Minuten gebraucht, um mich auf meine Transidentität anzusprechen. Wow. Das ist, und das fand ich aber gut, weil sie gesagt hat, ich muss nicht immer darüber reden, ich habe auch andere Themen. Und darum hat mich das auch so ein bisschen inspiriert, auch grundsätzlich mal zu hinterfragen, muss man diese Menschen immer auf ihr Thema in Anführungszeichen ansprechen oder lassen wir es einfach mal raus und reden über alles, worüber wir sonst auch reden würden?
So. Ja, finde ich voll wichtig, weil es zum Beispiel am 3. Dezember mache ich ein Glasblowing, Glasblas-Workshop.
Geil, das,
wie interessant.
Das ist schön. Dich blasen sehen. Das kann man dafür Tickets kaufen.
Vielleicht sollte ich ein Video davon machen.
OnlyFans, da sind wir wieder. OnlyFans. Kann man da hingehen? Kann man da Tickets verkaufen?
Bestimmt.
Fürs Glasblasen mit Leaning.
Oh, vielleicht könnte ich dann da umsonst, das ist ganz schön teuer.
Ich glaube tatsächlich, das wird der Titel dieser Folge. Aber egal.
Finde ich gut. I like it.
Aber ich finde, ich bin sehr gespannt, wie es wird, wenn du auf Tour bist. Ich komme auf jeden Fall zu dem Köln-Termin, A-Theater, 5. Mai. Also wenn ihr Lust habt, kommt auch rum. Es gibt noch Tickets, ne?
Es gibt noch Tickets. Ja. Ich freue mich extrem. Es wird so eine geile Show. Ich kann es euch nicht vorstellen. Wir arbeiten schon am Kostüm, wir arbeiten schon am Licht, wir arbeiten schon an der instrumentalen Umsetzung.
Wow.
Wir bauen eine Welt. Also ihr seid eingeladen mit mir in eine neue Welt.
Hammer. Ganz im Gegensatz zu meiner Show, die jetzt übernächste Woche startet, bin ich ja immer so ein Typ, ich kann auch ganz kurz vorher nochmal was am Programm umwerfen, weil es mir da nicht gefällt, weil ich es nicht fühle. Hast du das auch manchmal, dass du so denkst,
oh mein Gott.
Nee, dass der Anfang muss anders werden. Ich weiß nicht, gehe da nur nach Bauchgefühl. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, muss ich das umwerfen komplett nochmal.
Das ist geil. Also das habe ich inzwischen in so Sessions, wenn ich schreibe, dass ich merke, okay, das ist nicht der Vibe, wir fangen nochmal von vorne an.
Genau.
Aber das auf der Bühne habe ich es nicht so sehr, weil es gibt immer Songs, die ich zum Beispiel nicht fühle.
Ja.
Manchmal entscheide ich mich dagegen, aber meistens weiß ich, gerade so zum Beispiel, ich darf das nicht sagen, Tonight.
Ich liebe Tonight.
Liebe ich natürlich.
Ich liebe Tonight eigentlich. Nein.
Ich habe den jetzt schon sehr viel gespielt.
Okay. Verstehe ich auch.
Und ich werde den weiterhin spielen, aber habe jetzt nicht mehr immer riesengroße Lust.
Ja, das verstehe ich auch. Das ist wie bei Lena Meyer-Landrut mit Satellite, die ja, glaube ich, 3000 Mal diesen Song gesungen hat. Und ich denke mir, wenn du nur die Anfänge hörst, dann weiß ich nicht, dann hast du keinen Bock mehr drauf. Nee, aber ich komme auf jeden Fall vorbei. Das solltet ihr auch tun. Checkt Lee Nings Instagram-Profil sehr, sehr gerne aus. Lee Unterstrich Ning?
Unterstrich, Unterstrich.
Unterstrich, Unterstrich Ning.
I know,
und gebt euch bitte nicht nur Tonight, sondern alle anderen Songs auch. Bei Spotify gibt sie, bewertet dort auch gerne und folgt Lee Ning. Ja, und ich fand's super, super schön, das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe noch eine letzte Sache.
Ja, sehr gerne.
Du bist auch Jungfrau.
Ja. Kann man so sagen.
Wow, und du hast im September Geburtstag.
Googlest du gerade?
Nee, ich habe das gehört.
Ach so.
Und ich habe am 26. August, 2 Tage vor Bambi Geburtstag, ich bin auch Jungfrau.
Oh mein Gott.
Die Hälfte meines Freundeskreises ist Jungfrau. Wir sind alle ganz schlimm und die Hälfte meiner Band ist auch Jungfrau.
Was zeichnet Jungfrauen aus? Also Aufgeräumtheit, also so Ordnung.
Aufgeräumt. Ich glaube, dieses Ästhetik-Ding ist auf jeden Fall auch ein Jungfrauending. For sure.
Ich liebe es, mein Essen schön anzurichten.
See, exactly, that's it.
Ich liebe das. Ich brauche, ich habe Probleme mit Eintöpfen. Weil das nicht schön aussieht. Ich kann das nicht. Oder auch Kartoffelpüree.
Wobei, wenn so ein Eintopf und dann macht man so ein bisschen so
Grünes.
So Essig drüber und ein bisschen was Grünes und ein paar Kerne.
Dann
sieht es schon wieder ganz nett aus.
Sieht schöner aus, auch und gerne auch wenn Kartoffelpüree so auf den Teller gehauen geht nicht. Das muss in so einem Schälchen angerichtet sein, was man dann, also quasi so wie so ein Förmchen, damit es schön aussieht. Das ist mir ganz wichtig. Und gerne wie ein Kunstwerk. Also da
geht mir genauso.
Bin ich bei dir. Liebling, vielen Dank, dass du heute hier bei Busenfreund warst. Es war sehr inspirierend und ich freue mich auf die
so
Tour.
Schön, mit dir zu sprechen.
Dito.
Ich freue mich so sehr und ich hoffe, wir sehen uns ganz, 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 ganz bald in echt.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und denkt dran, schaltet demnächst, ich weiß gar nicht, wann es rauskommt, Salon Simonetti ein. Da war Liebling zu Gast und das war sehr schön. Da solltet ihr unbedingt reinschauen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!
Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin_podcast.
Podcast. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.